tea. Let's eat till the cipher complete, and let's deal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und einer weiteren Episode, Nummer 118, an der Zahl, die den Titel trägt, der Fermentationshype. Herzlich willkommen zurück. Der Fermentationshype ist ein Thema, was mir schon eigentlich länger unter den Nägeln brennt, weil es ein großer Trend ist, ich immer wieder darauf angesprochen werde. Ich sehe, wie viele Menschen, wenn ich in der Welt unterwegs bin, Fermentation betreiben. Nicht nur zu Hause privat als Trend oder ich das auf Blogs oder auf irgendwelchen Profilen sehe im Internet, sondern auch in Restaurants, wo immer mehr und immer öfters diese Gläser stehen, wo Brokkoli und Blumenkohl und Paprika und Gurken drin geparkt sind, um die dann 4 Wochen später fermentiert zu konsumieren. Und damit einhergehend wird immer kommuniziert, dass es eine sehr, sehr gesundheitsfördernde Sache ist, der man sich tunlichst verschreiben sollte. Deswegen werden wir das heute im Detail einmal thematisieren und uns chemisch-physikalisch anschauen, ob dem wirklich so ist, dass das Konsumieren von fermentiertem Gemüse zum Beispiel eine gesundheitsfördernde Sache ist. Die aktuellen Geschehnisse in der Welt, halte ich mich kurz, werde ich auch nicht mehr viel zu sagen, habe ich so viel zu gesagt. Der eine kann das glauben, der andere das. Wir werden in Kürze sehen, was Sache ist, aber Trumps Saudi-Arabien-Reise war, beziehungsweise Saudi-Arabien-Katar-Abu-Dhabi-Reise war sehr, sehr interessant. Und dieser ganze Zusammenhang mit Saudi-Arabien, was schon einige Jahre geht, ist sehr, sehr interessant, wenn man weiß, was 2017 passiert ist. Dieser Machtwechsel in Saudi-Arabien und die Festnahme von diesen hochrangigen Prinzen, als man versucht hat, in Las Vegas Bin Salman und Trump im Tandem aus dem Spiel zu nehmen, quasi umzubringen, was gescheitert ist. Da hat man diese False Flag abgezogen mit dem Shooter aus dem Hotel, der auf das Konzert geschossen hat, und im Hintergrund sollte eigentlich was anderes passieren. Hat nicht funktioniert, war eine sehr, sehr interessante Reise, eine sensationelle Rede von Donald Trump, und wir sind jetzt nicht mehr weit weg von den ganz, ganz großen Veränderungen. Eigentlich passiert es gerade schon vor unseren Nasen, vor unseren Augen, wenn man genau hinschaut, was sich da gerade formiert. Genug damit, jetzt werden wir uns dem Thema Fermentation verschreiben. Die Fermentation, die soll ja übrigens eine jahrhundertealte Geschichte haben, ne? Nach offiziellen Informationen, sind wirklich offizielle Informationen, wird Fermentation seit 13.000 Jahren betrieben. Ein Stück Dinkel-Sauerteigbrot haben sie irgendwo in den Pyramiden wahrscheinlich gefunden. Und dann gesagt, ja, ist schon seit 13.000 Jahren. Wer das so verifiziert, Hut ab. Hut ab. 13.000 Jahre wäre wahrscheinlich älter als die flache Erde. Deswegen zweifle ich das stark an. Wir kennen wahrscheinlich, beziehungsweise ich kenne die Geschichte unserer Eltern vom Bauernhof oder unserer Großeltern, wie die Oma den Kappes ist niederrheinisch platt, ist Weißkohl, wie die Oma den Kappes geschnitten hat und dann in den Topf gepackt hat mit bisschen Salz und da regelmäßig in regelmäßigen Abständen mit den Füßen und den Händen drin geknetet hat, um dann irgendwann das Endprodukt zu erhalten. Oder jeder von euch war wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren mal in einem Asian Fusion Restaurant. Die gibt es ja auch erst seit ungefähr 15 Jahren. Asian Fusion, nicht nur Asian Kitchen, nicht nur asiatische Küche, sondern auch eine Fusion mit europäischer Küche. Und hat da vielleicht Kimchi auf der Karte gelesen, beziehungsweise nicht nur gelesen, sondern auch gegessen. Und dazu noch ein leckeres Tempeh-Schnitzel mit einem Matcha-Latte als Absacker, wenn ihr vegan lebt. Und wie gesagt, wenn ich ein bisschen forsche, dann finde ich Millionen von Posts und Stories auf Instagram mit Anleitungen zu dem Thema, weil das seit einigen Jahren als sehr hip verkauft wird. Sehr, sehr hip, Gurken 4 Wochen in Gläser zu stecken und die dann in Anführungszeichen zu genießen. Essiggurken. Ich spreche logischerweise jetzt von der Fermentation. Vorweg, als Basis sprechen wir nochmal über den chemischen Prozess, der hinter der Fermentation steckt, damit wir das geklärt haben. Ist ganz klar definiert. Haben auch einige von euch gefragt, weil ich auf Telegram gefragt habe oder gesagt habe, schickt mir mal eure Fragen zum Thema Fermentation. Und einige haben auch gefragt, genau das gefragt, was eigentlich genau Fermentation ist. Fermentation immer gleich ist. Und wir haben das auch während des Podcasts, in Episoden habe ich darüber auch schon gesprochen und das auch schon thematisiert. Aber man kann Dinge ja auch 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Mal sagen. Deswegen werden wir das jetzt nochmal ganz gründlich wiederholen, weil das ist ehrlich gesagt die Basis, nicht nur um Fermentation zu verstehen, sondern um fast alles zu verstehen, was unseren Körper und die Funktionsweise angeht. Nicht nur das, sondern auch die Menschen hinterm Vorhang zu verstehen und was die wollen. Nämlich, dass wir fermentierte Dinge konsumieren und somit uns selbst fermentieren. Und wie das funktioniert, da sprechen wir jetzt drüber. Fermentation per Definition, chemische Definition, ist die anaerobe Verstoffwechslung eines Energieträgers, wie Glucose, Zucker, durch Mikroorganismen. Ja, die Mikroorganismen verstoffwechseln diesen Energieträger. Mikroorganismen sind in dem Falle zum Beispiel Bakterien oder ein Hefepilz. In ganz anderen, einfachen Worten also, Bakterien oder Hefezellen gehen hin, können auch andere Pilze sein, logischerweise. Die schnappen sich das Zuckermolekül als Energieträger und nehmen dieses Zuckermolekül als Brennstoff unter Ausschluss von Sauerstoff. Das bedeutet anaerobe Verstoffwechselung. Aerobe Verstoffwechselung wäre unter Einfluss von Sauerstoff. Anaerob heißt, Sauerstoff gelangt nicht dahin, wird von der Zelle nicht benötigt, um diesen Zucker zu verbrennen. Als Nebenprodukt bei diesem chemischen Ablauf entstehen zum Beispiel oftmals, größtenteils, nicht ausschließlich, Alkohol und Milchsäure. Und das ist Fermentation. Ganz simpel. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Könnten wir jetzt aufhören mit der Folge. Und den Prozess kann ich, wenn ich möchte, mit fast allem und jedem machen. Außer vielleicht mit Stahl. Der ist relativ schwer zu fermentieren, würde ich behaupten. Warum kann ich das? Weil die Fermentation grundsätzlich ein natürlicher Prozess ist. Da muss ich nichts zugeben, da muss ich nicht rummanipulieren. Fermentation ist ein natürlicher Prozess. Und jetzt könnte man ausschalten und sagen, ja, mega krass, alles, was natürlich ist, ist ja top, sagt der Tobi immer. Also esse ich jetzt ausschließlich fermentiert und bin hervorragend aufgestellt. Das mit dem natürlich stimmt natürlich. Aber vergesst dabei eines nicht. Es gibt nicht nur aufbauende Prozesse in der göttlichen Natur. Wo es Aufbau und Leben gibt, so muss es theoretisch auch die Entsprechung geben. Abbau und Verrottung. Theoretisch, weil, könnten wir jetzt auch länger darüber sprechen, habe ich euch mal von dem Versuch erzählt, den Alexis Carrel irgendwann 1920 oder so gestartet hat, mit dem Hühnerherz. Ein Hühnerherz immer wieder in eine alkalische Flüssigkeit gepackt. Die Flüssigkeit immer perfekt ausgetauscht, immer in einem bestimmten pH-Wert gehalten. Was ist passiert? Ein Herz hat immer weiter geschlagen, 30 Jahre lang. Hat er aufgehört. Aber ein Huhn hat nur eine Lebenserwartung von 5 bis 7 Jahren ungefähr. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Stimmt der pH-Wert, stimmt der Lebensraum für unsere Zelle, ist die wahrscheinlich weitaus lebenslustiger als nur 80 bis 95 Jahre. Unabhängig von allen anderen Dingen, mit der sie vergiftet wird. Nehmen wir die mal weg. Angenommen, die gäbe es nicht. Dann könnten wir, denke ich, um einiges länger leben als diese mickrigen 80, 90 Jahre. Schauen wir uns das Thema Fermentation also mal im Detail an. Vorab, der Fermentationsweltmarkt nimmt einen relativ großen Raum ein. Um genau zu sein, $575 Milliarden im Jahr 2020. Und das ist, glaube ich, kein Pappenstiel. Das ist ein relativ großes Volumen. Erklärt sich allerdings relativ schnell, wenn wir uns mal anschauen, welche in Anführungszeichen Lebensmittel der Fermentation unterliegen. Da sind wir bei Sauerkraut, klar, kennt man. Paradebeispiel, Sauerkraut, Fermentation. Sauerteigbrot, okay, kennt man auch. Gerade auch in den letzten Jahren, sehr hip, irgendwelche Bäckereien an der Ecke von jungen Menschen, gerade in Städten wie Berlin zum Beispiel, wo man dann reingeht und da sein Brot kauft, die auf hip gemacht sind und ganz viel Sauerteigbrot machen. Ohne Hefe, nur Sauerteigbrot, total lecker. Hm. Klar, kann mal lecker sein. Kommen wir später zu. Hefebrot, klar, auch fermentiert, habe ich gerade gesagt. Fermentation unter Einfluss von Hefe. Dann Konserven, ja, Oliven im Glas zum Beispiel, ja. Konserviert des absoluten Grauens. Die liegen in blanker Milchsäure oder andere Konserven wie Kichererbsen zum Beispiel. Viele Menschen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die kaufen ihre Kichererbsen in einer Dose oder in einem Glas. Bis ich sage, das lassen wir mal bitte sein. Kauft die bitte als Kichererbse, trocken in der Packung, weicht die ein und kocht die dann. Diese fermentierte Flüssigkeit aus der Dose oder im Glas braucht kein Mensch. Apfelessig, ganz viele Menschen auch, Apfelessig an Salat, soll ja auch so gesund sein, soll die Darmflora ja so super fördern. Normaler Joghurt ist fermentiert, Käse ist fermentiert, außer Frischkäse und Ricotta, die sind nicht fermentiert. Käse, je länger, desto besser, 48 Monate gereift und dann nochmal 12 drauf, 60 Monate gereift. Bier, logischerweise Alkohol, Fermentationsprodukt. Wein, Fermentationsprodukt, ja, aus der Weintraube, was macht die Weintraube? Die reift, die verrottet, es wird Alkohol gebildet unter Einlagerung in Fässern. Tee, zu einem sehr großen Teil fermentiert. Grüntee zum Beispiel ist normalerweise nicht fermentiert. Und auch der hippe Matcha eigentlich nicht, weil der wird sofort nach der Ernte mit Hitze behandelt. So stoppt man die Fermentation. Dann haben wir Tempeh, ist Sojafermentation. Ja, diese Tempeh-Schnitzel überall in diesen veganen Restaurants, die außen drauf schauen, hey, wir sind vegan. Und dann gibt es da immer Seitan und Tempeh und den ganzen Quatsch. Dann Kombucha, absolutes Hipster-Getränk, auch zu Hause selber zu ziehen. Kenne ich auch. Vor einigen Jahren habe ich es auch mal ab und zu gemacht. Ist ein Pilz, ne? Kombucha ist ein Pilz. Wir lassen den Pilz unser Getränk quasi behandeln, entwerfen und trinken das dann. Kefir ist auch so ein Ding. Das war früher schon, das kann ich mich dran erinnern. Stand auf einmal bei uns in Gläsern in der Küche, da war ich noch 12, 13, 14 vielleicht. Da kam Mama da mit, weil irgendeine Freundin davon erzählt hatte, und dass das sehr, 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 sehr gesund sei. Und ich kann mich erinnern, da habe ich dran probiert, ich bin fast umgefallen. Das reicht erstmal jetzt für Beispiele, was die Fermentation angeht. Deswegen ist der Markt so riesig groß. Hinzu kommen dann natürlich all die Menschen, die hingehen und rote Beete, Blumenkohl, Brokkoli und Paprika fermentieren. Und mal unabhängig von allem und der Fermentation und dem sich bildenden Geschmack. Habt ihr schon mal einen knackfrischen Blumenkohl roh gegessen? Wer möchte so etwas fermentieren und in ein Glas stecken, um das dann am Ende zusammen mit Milchsäure zu kauen? Ist ziemlich ekelhaft, wenn ihr mich fragt. Verglichen mit dem rohen Produkt Blumenkohl, was einfach eine absolute Sensation ist. Roh im Salat. Ja, Blumenkohl kann man roh essen im Salat. Ist möglich. Wer das dann doch machen will, wer das doch aus dem Glas fermentiert genießen will, diesen Blumenkohl, oder eine rote Beete, der geht hin und packt die rote Beete mit Salz und Wasser in ein Glas und macht einen Deckel drauf. Und optimal nimmt man die Salzlake eines zuvor bereits fermentierten Gemüses. Ja, so hat man dann nämlich die Milchsäurebakterien direkt zuhauf vorhanden in dem neu angesetzten Glas. Übrigens mal ganz nebenbei in der Diskussion über Erreger und Pandemie und so weiter. Dieser Prozess, den so viele Menschen so gerne zu Hause machen, beweist, dass die Erregertheorie eine komplette Lachnummer ist. Aber dazu auch gleich nochmal mehr. Und die Fermentationsweltmeister, die bewerben das Ganze dann auf ihren Blogs oder Websites oder Instagram-Profilen mit Anleitungen und wissenschaftlichen Erklärungen, warum die fermentierte rote Beete die Gesundheit so sehr fördert. Und das hört sich dann so an. Zitat: Neue Mikroorganismen halten die Schlechten im Schach und stärken das Immunsystem. Oder Fermentation ist Vorverdauung und entlastet den Magen-Darm-Trakt. Oder die Bakterien sorgen für eine gesunde Darmschleimhaut. das lassen wir erstmal so stehen. Früher wurde das Ganze gemacht, dieses Prozedere, so sagt man uns, um Gemüse haltbar zu machen für schlechte Zeiten oder damit man Paprika und Gurken auch an Weihnachten essen kann. Schmeckt dann nicht mehr wirklich nach Gurke und Paprika, aber hey, im Weihnachtsrezept stand Paprika und die hatten im Edeka gar keine Paprika, also brauche ich fermentierte. Obwohl die bei Edeka ja auch mal Grünspargel im Dezember haben, ne? Gibt's ja alles. Wenn wir hinschauen, finden wir die Fermentation, wie eben gesagt, auch natürlich in der Natur. Ohne dass jemand ein Wegglas ansetzt. Der Reifeprozess zum Beispiel von Obst oder Früchten, einer Mango, einer Banane, eines Apfels oder eigentlich jeder anderen Frucht bzw. Obst ist ein Fermentationsprozess. Weil die Banane wird von der Pflanze, von der Bananenpflanze, komplett grün entwickelt und in Anführungszeichen reift, man könnte auch sagen verrottet, bis zu dem Punkt, an dem die braune Flecken bekommt. Und wenn man sie lässt, auch noch weiter, weil dann fängt sie an zu schimmeln. Aber dann mit den braunen Flecken würden die meisten Menschen die als überreif bezeichnen und in den Kompost werfen. Warum? Weil die Banane, wie gerade gesagt, verrottet ist. Die wird von Tag zu Tag süßer, weil Glucose hier als Nebenprodukt entsteht und Zelle für Zelle wird heruntergebrochen und verstoffwechselt. Und der pH-Wert, über den wir so oft reden, dieser Banane sinkt immer weiter in diesem Prozess. Bis sich zum Beispiel, wenn man sie lässt, wie gerade gesagt, ein Pilz entwickelt. Besser bekannt als Schimmel. Wer da nochmal tiefer eintauchen möchte, dem lege ich die Pleomorphismus-Folge ans Herz. Pasteur vs. Béchamp oder auch die Blutfolge, ich glaube Blutfolge 4 mit Gaston Naisson. Die grüne Banane am Baum, die hat einen basischen pH-Wert, der auf der Skala, auf der pH-Skala von 1 bis 14, um sicher 3 bis 4 Punkte höher ist als der der Banane mit perfektem Verrottungsgrad. Und man könnte auch sagen Reifegrad. Nein, liebe Sportler, eine Banane wird nicht basisch verstoffwechselt. Nicht nur die Sportler, an alle. Eine Banane wird nicht basisch verstoffwechselt und ist definitiv keine Sportnahrung und ist auch keine basische Ernährung. Sei denn, als Sportler möchte man früher an seine Leistungsgrenze kommen und Milchsäure im Muskel produzieren. Dann ist die Banane ein sehr, sehr guter Ratgeber. Milchsäure im Muskel, auch schon oft drüber gesprochen, logisch. Fermentation existiert ebenfalls in unserem Körper und zwar ganz natürlich und folgerichtig. Weil unsere eigene Zellatmung wird immer Milchsäure als Stoffwechselendprodukt bilden. Gerade dann, wenn wir Zucker als Energiequelle nutzen und beim Sport nicht in der Lage sind, zum Beispiel durch unsere Nase zu atmen, weil dann hyperventilieren wir, kommt eine andere Kaskade in Gang, werde ich auch früher mehr Milchsäure bilden. Unsere normale Zellatmung bildet immer Milchsäure, knapp 5%. Anders ist es, wenn wir über unsere Grenze hinausgehen und den Muskel dazu zwingen, Stoffwechsel mit Zucker, aber ohne Sauerstoff zu betreiben. In dem Falle, weil wir den nicht mehr ausreichend und auch nicht mehr schnell genug in den Muskel bekommen, diesen Sauerstoff. Dann ist die Muskelzelle logischerweise gezwungen, wenn wir weiter rennen und nicht aufhören, umzustellen. Und zwar auf, per Definition von eben, Fermentation. Die fermentiert. Die nimmt Zucker als Brennstoff ohne Sauerstoff. Wie war eben die Definition von Fermentation? Korrekt. Anaerober Stoffwechsel. Ohne Sauerstoff. Das macht die Muskelzelle jetzt. Und in dem Fall der Fermentation, fermentativer Stoffwechsel, verhält sich das mit der Milchsäure anders. Wenn er einfach nur spazieren geht und Zellatmung betreibt, okay, produziert die Zelle 5% Milchsäure. Als Resultat der Zellatmung mit Zucker als Energiequelle. Hier in dem Fall kein Sauerstoff mehr. Zelle betreibt Stoffwechsel, weil ich immer noch weiter renne, mit Zucker. Ohne Sauerstoff und es wird Milchsäure frei. Und zwar 95%. Ist ein bisschen mehr als 5%. Bei diesem Stoffwechsel der Fermentation sind 95% Milchsäure das Nebenprodukt. Wenn wir Zucker als Energiequelle nutzen und keinen Sport betreiben, findet übrigens auch Fermentation statt. Und es entstehen dabei Acetaldehyd und Ethanol. Acetaldehyd, eine sehr aggressive Säure. Ethanol ist Alkohol. Das sind die Stoffwechselendprodukte. Wir essen uns quasi besoffen, könnte man sagen. Könnte das ein Problem sein? Und wie das ein Problem ist, wenn wir uns den Säure-Basen-Haushalt ins Gedächtnis rufen und uns das Ganze nochmal anschauen und das Ganze nochmal kurz wiederholen. Grundsätzlich kann man sagen, unser Körper ist von Gott basisch entworfen, basisch designt, alkalisch aufgebaut. Aber in seinen Funktionen, die er ausführt, wird er immer Säuren produzieren. Jede Flüssigkeit in unserem Körper ist basisch. Blut, Lymphe, Hirnwasser, Zwischenzellraum. Eigentlich auch der Urin und Speichel, wenn wir nach den Regeln spielen würden. Wenn. Natürlich nicht immer. Wenn ich 10 Kilometer laufen war, habe ich gerade gesagt, fallen Säuren an. Die muss ich neutralisieren und die gehen über den Urin raus. Wenn ich den dann messe, klar, wird er auch mal sauer sein. Aber im Schnitt, wenn ich den morgens zum Beispiel, wenn ich ein wirklich alkalischer, basischer Mensch bin und den Urin morgens eine Woche lang teste, wird er immer im optimalen Zustand knapp über neutral sein. 7, 7,4, 7,5. Und die wichtigste dieser Flüssigkeiten, die alle basisch designt sind, nach dem Blut, allerwichtigste Organ, ist das Interstitium, der Raum zwischen den Körperzellen. Die Flüssigkeit hier zwischen den Körperzellen sollte erstmal eine Flüssigkeit sein. Das ist schon das erste große Problem, weil die grundsätzlich heutzutage bei 90-95% der Menschen so verdreckt und vermüllt ist, dass es einfach keine Flüssigkeit mehr ist. Da fließt nichts mehr oder zu wenig. Und im Idealfall sollte da ein pH-Wert herrschen von 8,4. So wie übrigens auch der natürliche pH-Wert der Weltmeere. Und dieser pH-Wert im Zwischenzellraum von 8,4, im Traumszenario, findet man heute auch nicht mehr, der hängt in erster Instanz von unseren Entscheidungen ab. Was trinke ich? Was esse ich? Was denke ich? Denken, Gedanken sind Energiepotenziale. Und wenn ich den ganzen Tag mit negativen Gedanken unterwegs bin, produziere ich unfassbar viele Säuren. Mag man nicht glauben, ist aber so. All diese Dinge beeinflussen das pH-Geschehen. Klar, was ich oben reinwerfe und esse, Verstoffwechsel, logisch. Was ich trinke, logisch. Aber auch die Gedanken haben einen unfassbar großen Einfluss auf diesen Faktor, auf diese Größe pH-Wert. Wenn wir jetzt Cola trinken, Fanta trinken, Kaffee trinken, Bier trinken, Wein, Milch, Kombucha trinken, trinken wir Flüssigkeiten, die einen pH-Wert haben zwischen 2,5 bis 5. Was sollen diese Flüssigkeiten anders machen, als unseren körpereigenen pH-Wert bedrohen? Nix. Unsere Flüssigkeiten liegen zwischen 7 bis 8,4. Und jetzt kommen da solche Hammer rein. Ja, wenn ich Cola nehme zum Beispiel, einen pH-Wert von ca. 2,8. Das heißt, um das mal klar auszudrücken, dass unser Zwischenzellraum, pH-Wert 8,4, 100.000 mal basischer ist als die Coca-Cola. Weil es potenziert sich immer ums Zehnfache. Und von 2,8 bis 8,4 sind ungefähr 6 pH-Punkte. 6. 100.000 mal basischer ist unser Zwischenzellraum als die Coca-Cola. Ein, zwei Gläser wöchentlich, die schaden doch nicht. Das greift da nicht. Um die Cola zu neutralisieren, muss der Körper gewaltigst Basen mobilisieren. Und zwar, wie ich oft auch schon gesagt habe, das 20-fache der getrunkenen Säuren. Auf ein Cola-Molekül brauche ich 20 Sellerie-Moleküle. Viel Glück. Gerade bei Menschen, die Sellerie bisher nur aus der Entfernung gekannt haben. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Macht euch nichts vor. Ja, all diese Entscheidungen, diese kleinen, ja komm, das wird ja, hat einen riesen Einfluss. Und auch bei Menschen, die von sich schon behaupten, ja, ich bin schon gut unterwegs, basisch, ich esse viel Obst, ja, das ist das Thema schon durch. Ja, wenn ich am Tag 2 Bananen esse und 2 Äpfel und eine Orange, da habe ich aber einiges zu tun. Und es ist unmöglich, das wegzupuffern. Ganz einfach. Da werde ich nicht morgens aufstehen und einen pH-Wert von 7,5 haben im Urin. Unmöglich. Und auch nochmal ganz klar definiert, was die Cola angeht. Ein Glas Cola würde uns normalerweise umbringen. Ja, allein die Phosphorsäure und der Zucker in der Cola, die den pH-Wert von 2,5 ja ausmachen. Da muss ja was drin sein, was den pH-Wert von 2,5 ausmacht. Deswegen ist die Größe ja so geil. Ja, da sind chemische Gesetze hinter. Der pH-Wert ist 2,8, abhängig vom Cola-Getränk, welcher Hersteller, ist 2,8. Der muss irgendwie entstehen. Und solche pH-Werte von 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 3, 4, 5, die würden unseren Magen und auch die Darmschleimhaut zerfetzen. Einfach wegätzen. Das tun die, aber mit jedem Glas Cola nur, in Anführungszeichen, in einem kleinen Ausmaß. Wenn zum Beispiel der 8-jährige Junge zum Glas Cola greift. Da schafft es der Körper noch, so viele Basen in Form von zum Beispiel Mineralstoffen zu mobilisieren, dass die Phosphorsäure und der Zucker halbwegs neutralisiert werden können. Beziehungsweise die Bauchspeicheldrüse ist dann noch so gut in Schuss, dass die sehr viel Sodiumbicarbonat produziert, pH-Wert 8,4 bis 9, um diese Säuren aus der Cola augenblicklich im Dünndarm zu neutralisieren. Und auch der Magen, die Belegzellen im Magen müssen schon sehr, sehr viel Sodiumbicarbonat produzieren. Was sage ich? Schon im Mund. Die Drüsen im Mund müssen schon, wenn ihr Cola in den Mund packt, da muss schon so viel Sodiumbicarbonat produziert werden. Eure Bauchspeicheldrüse dankt es euch. Und dann wundert man sich, warum die Diabeteserkrankungen sich vor 7980-facht haben. Der Zucker in der Menge, wie er in 300 Milliliter Cola vorkommt, wird natürlich zu einem großen Teil sofort über die Darmschleimhaut, Dünndarmschleimhaut ins Blut aufgenommen, klar. Und im Blut, das Blut ist dann konfrontiert mit dem Problem. Hier, hast einen Pfund Zucker, viel Spaß, viel Glück. Guck mal, dass der Organismus am Leben bleibt. Da geht die Pufferung dann weiter. Wir wissen, im Blut hat was für ein pH-Wert zu herrschen? 7,365, der nur ganz, ganz minimal abweichen darf. Wenn der auf 7,2 oder 7,5 rutscht, dann war es das für uns. Sepsis, Lebensgefahr. Übrigens egal in welche Richtung. Blöd, dass dieser Zucker allein jetzt dafür sorgen würde, infolge des Coca-Cola-Genusses, für diese Konsequenzen. Was macht der Körper also? Puffern, puffern, puffern im Blut. Puffern, puffern, puffern. Mit Hilfe von Mineralstoffen, roten und weißen Blutkörperchen, Hämoglobin. Das sind alles Puffermaterialien. Und mit Hilfe eines Hormons namens Insulin. Ja, bezogen auf Hormone haben die uns auch Unsinn verzapft, aber das ist was für eine andere Folge. Das Insulin macht was? Insulin schleust Zucker in die Zelle und so aus dem Blut heraus. Das Insulin ist ein Säurepuffer, sonst nix. Und deswegen wird uns Zucker als ein Energieträger verkauft. Auch grober Unfug. Unsere Motoren laufen eigentlich nicht auf Zucker. Wir sind elektrische Wesen, schon sehr oft gesagt. Wir laufen auf Salz. Wir liefen auf Salz. Wir würden auf Salz laufen. Und der Zucker, weil so zahlreich vorhanden jetzt im Blut, der nicht in die Zelle geschleust wird vom Insulin, muss auch ganz schnell raus aus dem Blut des Achtjährigen. Weil dieser Zucker ist zum Beispiel ein Gift für die Zellwände, die Gefäßwände der Blutbahn. Der darf da nicht zu lange drin sein. Sieht man bei Diabetikern, wenn das doch passiert, auf einmal ist der Fuß auf und man kriegt ihn nicht mehr zu. Weil die ganzen Blutbahnen untergehen. Die nekrotisieren, die gehen kaputt. Der muss ganz schnell raus aus dem Blut von unserem Achtjährigen. Wohin? In den Zwischenzellraum. Wohin sonst? Was herrscht da jetzt nochmal für einen pH-Wert im natürlich gesunden Zustand? 8,4. Ist es ein Problem? Ein sehr, sehr großes Problem mit der Zeit. Weil da im Interstitium ist die Auswirkung im jungen Moment nicht so groß wie im wichtigsten Organ, dem Blut. Da können wir das für die nächsten Jahre versuchen einzulagern, was da tagtäglich an Cola reinkommt. Und Cola ist ja nur ein Beispiel. Ne? Logischerweise im Zwischenzellraum, da liegt kein blanker Zucker. Da liegt, wie vorhin gesagt, die Stoffwechselendprodukte von Zucker, namens Essigsäure und Ethanol zum Beispiel. Eine Vorstellung von Essig und Alkohol, ja, kennt hier jeder wahrscheinlich. Wollt ihr das chronisch im Interstitium liegen haben? Und da sehen wir dann die Problematik bezogen auf die Flüssigkeit dort und unseren pH-Wert. Was passiert mit dem pH-Wert des Interstitiums, des Zwischenzellraums im Körper dieses Achtjährigen? Der fällt ab in Richtung saurem Milieu mit der Zeit. Nicht nur mit der Zeit, sondern relativ zügig. Hinzu kommt, dass der Achtjährige täglich auch noch Milch trinkt, Käse isst, Chips isst, Milka-Schokolade isst oder den, wie ich früher, den De Beukeler Doppelkeks. Und welche Flüssigkeit im Körper soll da in Gottes Namen noch in einem gesunden basischen pH-Wert verweilen? Wie soll das gehen? Keine. Das ist chemisch unmöglich. Das funktioniert nicht. Der Körper rutscht so früh im Leben in einen Kompensationsmodus. Und das ist so unnatürlich wie sonst noch was. Logisch, weil was ist an Milka-Schokolade oder Chips oder Cola oder Fanta oder Sprite, was soll daran natürlich sein? Also kann der Körper auch nicht mehr in einem natürlichen Zustand sein oder mit einem natürlichen Problem konfrontiert sein. Das ist ja alles nicht natürlich. Und die Folge dieser chronisch immer weiter wachsenden Azidose, wie man das nennt, der Übersäuerung, sind jetzt welche Prozesse in uns? Die chronisch immer größer werdende Vermüllung des Zwischenzellraums infolge der ausschließlich sauren Entscheidungen, die dieser Mensch trifft oder die Eltern dieses Menschen treffen. Welche Konsequenz hat das? Der pH-Wert sinkt und es entstehen Mikroorganismen in diesem sauren Milieu. Zwischenzellraum fällt auf 5,8. Dann entstehen da spontan, wie deutlich besprochen in diesem Podcast, in dieser Flüssigkeit Mikroorganismen, die dort Stoffwechsel betreiben und den Raum weiter vergiften. Da entstehen chronische Entzündungen aufgrund dieser Stoffwechselendprodukte der Bakterien. Da entstehen Pilze als nächste Stufe. Und am Ende Zellen, die Fermentation unter Ausschluss von Sauerstoff betreiben. Der Körper verrottet, wie die Banane mit den braunen Flecken und dem Schimmel. Das sind die gleichen Prozesse, die in uns passieren, wenn wir nicht aufpassen. Und der Großteil von uns, macht euch keine Sorgen, passt nicht auf. Die Entstehung dieser Mikroorganismen haben wir im Zuge von Antoine Béchamp, Raymond Rife, Gaston Naissant thematisiert. Béchamp hat vor 165 Jahren bewiesen, dass Mikroorganismen gemäß des pH-Wertes einer Flüssigkeit in uns entstehen. Er mit seinen Microzymas, die kleinsten Bestandteile des Lebens. Wir essen den nicht, wir essen die Mikroorganismen nicht. Können wir natürlich auch, wenn wir verschimmelten Apfel essen, essen wir die Pilzsporen mit, logisch. Wir essen die grundsätzlich nicht und atmen die auch nicht ein. Ein Dünndarm mit einem pH-Wert von 6,2 beinhaltet andere Mikroorganismen als ein Dünndarm im gesunden Zustand pH-Wert 7,4. Und zwar bedeutend andere. Und ein Dünndarm, der von seinem Besitzer dann auch noch Hefebrot präsentiert bekommt, der soll sich wie genau verhalten jetzt? 17,17. QQ. Zwangsweise bietet dieses Milieu den Raum für die Ansiedlung von Pilzen. Die wir ja freiwillig essen. Zum Beispiel in Form von Hefe. Wir beginnen zu schimmeln. Und ganz viele von uns, sage ich euch, die sind volle Kanne am Schimmeln. Das betrifft so viele Menschen. Auch die Menschen, die schon mal eine Stuhlanalyse gemacht haben. Weil eine Hefe im Dünndarm, die Schleimhaut besiedelt, sieht niemand im Stuhl. Das ist so verbreitet, dieses Thema. Die gehen dann hin, die besiedeln ganz in Ruhe die Darmschleimhaut, weil die perfekte Bedingungen vorfinden. 37,5 Grad, Feuchtigkeit, regelmäßig isolierter Zucker als Nahrungsquelle, das Allerwichtigste. Tierische Proteine, Fleisch, Käse, Milch. Ganz entspannt betreiben die da anaeroben Stoffwechsel. In uns, Fermentation, in unserem Dünndarm, auf unserer Dünndarmschleimhaut. Und dann knallen die ihre Mykotoxine in den Darm. Und wohin noch? Wenn die auf der Dünndarmschleimhaut sitzen, Was liegt in direkter Nachbarschaft der Dünndarmschleimhaut? In direkter Nachbarschaft von diesem Pilz? In wahrscheinlich nicht mal 0,01 Millimeter Entfernung. Ein Blutgefäß. Wo gehen diese Mykotoxine also direkt hin? Ins Blut. Und wie findet das Ganze der Vagusnerv? Der Vagusnerv, der direkt vom Dünndarm zack, oben ins Hirn geht, direkt am Darm anschließt. Und generell unser größtes nervales Geflecht im Darm, wie finden die das? Unruhe, Stress, vergiftete Gedanken? Nö. Was soll da anderes bei rauskommen mit dieser Vergiftung und Besiedlung? Übrigens kann man das im Blut wunderbar sehen mit dem richtigen Equipment. Die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, die Pilztoxine in sich aufgenommen haben. Die saugen die förmlich in sich hinein. Wir haben roten Blutkörperchen. In einem Tropfen Blut ist alles abzulesen. Das Blut lügt nie. Niemand braucht eine Blutabnahme. Wir müssen uns nur einen Tropfen anschauen und das rote Blutkörperchen anschauen. Dann weiß man, wissen Menschen, die das lange machen, die das richtige Equipment haben, wissen genau Bescheid. Und was für ein Zustand dieser Patient ist. Weil das rote Blutkörperchen ist die erste Reinigungsinstanz bei uns im Blut. Die versucht jetzt logischerweise die Pilzgifte aufzunehmen und rauszuschaffen. Muss ja irgendwer tun. Machen nicht in erster Instanz die weißen Blutkörperchen. Die auch danach. Aber erstmal das rote Blutkörperchen. Und oftmals machen die das vergeblich, weil die der Situation nicht mehr Herr werden können. Ist ja klar. Wenn ich einen Hefepilz habe, der bei mir auf der Dünndarmschleimhaut lebt, keine Ahnung, 3x4 cm irgendwo, an 10 verschiedenen Stellen, weil wie gesagt, der Dünndarm, die Schleimhaut ist so groß wie ein Tennisplatz, dann wird es relativ schwierig im Blut, den Menschen sauber zu halten, das Blut sauber zu halten. Und das betrifft von diesem Tag an jede einzelne Körperzelle, jeden einzelnen Körpervorgang. Pilztoxine im Blut, ich sag's euch, das ist ein so verbreiteter Zustand. Unglaublich. Und da entstehen so viele Symptomatiken draus, die die Schulmedizin dann wieder mit Etiketten für andere Krankheiten versieht. Ja, immer wieder das gleiche Spiel. Aber der eigentliche Grund ist die Vermüllung, der kippende pH-Wert, die tagtäglich katastrophalen Entscheidungen, die wir treffen, um dann Pilze im Dünndarm zu haben. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen, die sind in so einem schlechten Zustand. Der Pilz ist dann der Grund dafür, warum die überhaupt noch überleben. Weil der Pilz die ganzen Gifte und die fehlende Kapazität der Pufferung, weil diese Menschen einfach nicht mehr in der Lage sind zu puffern, abschwächt, abfängt. Ist quasi ein zweiter Mensch drin, der Stoffwechsel betreibt. Und der puffert davon ein bisschen weg. Klar, der scheidet auch Gifte aus, aber die sind dann im ersten Schritt nicht so problematisch als das, was da eigentlich an Säuren weiterhin tagtäglich 24/7 oben reinkommt. Es ist quasi oftmals eine Symbiose. So muss man das sagen. Deswegen überleben ganz, ganz viele Menschen. Weil sie Pilze und Parasiten in sich tragen, die das Ganze ein wenig hinauszögern. Nach diesem Pilz, wenn dieser Zustand bestehen bleibt und wir nichts an unserem Milieu und unserer Lebensweise ändern, beginnt der Körper irgendwann ganze Zellgruppen einzukapseln, ganz Gewebe einzukapseln. Weil er es nicht mehr schafft, zu neutralisieren. Um diese Zellgruppen, dieses Gewebe von dem angrenzenden Gewebe zu trennen. Um das Überleben der anderen Zellen nicht zu gefährden. Und logischerweise, dann, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 10 cm, 15 cm Dünndarm Schleimhautzellen habe, die untergehen, dann überlebe ich das nicht. Das heißt, der kapselt ein. Einkapseln bedeutet, der bildet Fibrin und der zieht eine Wand, komplett, zieht eine wirkliche Wand. Der trennt die Zellen von den anderen ab, Bock. Er zieht eine Wand um dieses Gewebe. Gewebe ist nur eine Zellansammlung. Um diese Zellansammlung samt der Flüssigkeit, die im Zwischenzellraum dieser Zellansammlung liegt. Welche Flüssigkeit ist das zumeist? Milchsäure. Milchsäure ist zumeist die Flüssigkeit, die den Zwischenzellraum von eingekapselten Zellen auskleidet. Was für einen Zustand haben wir dann? Wir haben einen Tumor, per Definition. Das ist genau diese Milchsäure, die wir freiwillig mit fast allen fermentierten Produkten konsumieren. die Fermentation und die Milchsäure, die uns als gesund verkauft werden. Ich weiß nicht, in welchem Körper der Welt die gesund sein soll. Im menschlichen Körper jedenfalls auf gar keinen Fall. Milchsäure hat einen pH-Wert von 2 bis 3. Meine lieben Freunde, das ist Coca-Cola-Niveau. Das ist Kerosin auf Feuerkippen. Eine absolute Katastrophe. Morgens eine Scheibe Dinkel-Sauerteigbrot mit Avocado und Ei, dazu ein Kaffee oder auch einen hippen Grüntee. Vielleicht noch ein Glas selbst fermentierten Kokosjoghurt. Ja, nimm mal ein bisschen Kokosmilch, zack, zack, mach vielleicht noch ein bisschen Zucker rein, füg die Bakterienkulturen hinzu. Temperatur 38 Grad, warte 12 Stunden, zack, hat man Joghurt. Zum Mittag gibt es dann mein selbst fermentiertes Gemüse und ein Tempeh-Schnitzel und abends ein lockeres Glas Wein für die guten Polyphenole mit ein wenig gereiftem Käse. Das ist ein Light-Dinner, damit man nicht so zunimmt. Das wäre der perfekte Fermentationstumortag. Findet bei vielen Menschen sicher so statt. Diese Menschen hinter den Kulissen haben es geschafft, uns fermentiertes Gemüse, fermentiertes generell, schmackhaft zu machen. Und oftmals, sage ich euch ganz ehrlich, weil wir uns den Geschmack einreden, weil wir programmiert sind. Weil irgendwann greift dann dieses, ja gut, macht jeder, oh ja, ist ja doch lecker irgendwie. Essiggurke, Kimchi, Bier, Wein. Die Sachen sind lecker. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, da müssen wir Geschmack neu definieren. Und das ist auch so. Viele Menschen wissen nicht, was Geschmack ist. Wisst ihr, was Geschmack ist für mich? Geschmack ist jetzt, wenn ich in den Garten gehe und Rucola pflücke und mir Dill abschneide und dicke grüne Bohnen schäle und da ein bisschen Zitrone, Salz, Pfeffer und Hanföl dran mache. Das ist Geschmack. Hab da mal einen frisch gewachsenen Dill einfach so reingebissen. Das ist Geschmack. Das ist Geschmack. Keine Essiggurke, kein Bier, kein Wein. Frisch gewachsener Dill, Basilikum, Petersilie, Koriander, oh mein Gott, Koriander, das ist Geschmack. Das, was wir als Geschmack kulturell definiert haben, wisst ihr, was das ist? Das sind Abfallprodukte. Das ist der reinste Abschaum. Die haben uns dazu gebracht, Abfallprodukte unseres Körpers freiwillig zu konsumieren. Essigsäure, Milchsäure, Alkohol. Das sind Abfallprodukte unseres Körpers. Die versuchen wir aus unserem Körper zu bringen, tagtäglich, wie ich eben gesagt habe, mit der Milchsäure aus den Zellen, die zu 5% gebildet werden. Wir versuchen, die rauszubringen. Wir überlasten unsere Körper. Der Körper schafft das nicht, diese Dinge rauszubringen, weil wir die oben noch reinwerfen. So blöd sind wir. Das sind höchst saure Flüssigkeiten. Die haben nichts auf Salaten verloren. Weil wir, wie gesagt, schon damit überfordert sind, die natürlich in uns anfallenden dieser Säuren zu neutralisieren und auszuscheiden. Ausscheidung funktioniert übrigens über 4 Wege. Urin zu über 70%, Stuhlgang, Schweiß oder Atem. Atem allerdings nur dann, wenn ich durch die Nase atme. Das ganze Ding ist komplett krank. Und jetzt gehen sie alle hin und finden fermentiertes Gemüse ganz cool. Nee, Milchsäure ist nicht gesund. Und Milchsäurebakterien sind noch viel weniger gesund. Wie gesagt, entstehen Bakterien automatisch in dem Milieu unserer Körperflüssigkeiten. Im pH-Wert 3 entsteht Bakterie X, in pH-Wert 5 Bakterie Y und im pH-Wert 7,4 Bakterium Z. Und wenn wir die Milchsäure nehmen, pH-Wert 2 bis 3, und Milchsäurebakterien nehmen, okay, in welchem Dünndarm, ja, pH-Wert 7,4 im gesunden Zustand, sollen denn bitte Milchsäurebakterien entstehen? Wie sollen das gehen? Jetzt mal im Sinne von, die füge ich hinzu, weil die sind gesund. Die leben normal in einem pH-Wert von 3. Unser Dünndarm sollte einen pH-Wert von 7,4 haben und wir werfen die oben rein. Wir sind so weit weg von Gut und Böse, das ist absolut gruselig. existiert nicht in uns, ein pH-Wert von 2 bis 3. Existiert nicht. Zumindest sollte der nicht existieren. Nicht mal in der Vagina der Frau, in die irgendwelche verrückten Gynäkologen auch so Milchsäurezäpfchen für die Milieuverbesserung einführen. Milieu verbessern durch Milchsäure. Auf geht's. Viel Glück. Nochmal ganz deutlich, für jeden klar und deutlich zu hören und hoffentlich auch verständlich. Die Aussagen vom Anfang, die mit fermentierten Produkten immer einhergehen. Neue Mikroorganismen halten die Schlechten in Schach und stärken das Immunsystem. Was sind denn bitte die Neuen? Die Neuen sind die Milchsäurebakterien, wunderbar. Die sind gut. Die halten Schlechte in Schach und stärken das Immunsystem. Nee, da findet kein Krieg statt zwischen Gut und Böse. Da bildet sich einfach nur das gemäß des pH-Wertes, der da herrscht. Die stärken das Immunsystem. Wie genau soll das funktionieren? Unser Immunsystem wird, wisst ihr, wie unser Immunsystem gestärkt wird? Je sauberer, je basischer der Körper ist, desto gestärkter das Immunsystem. Ganz einfach. Je weniger der Körper mit Flüssigkeiten und Nahrung jenseits der 7, 6, 5, 4, 3, 2,8 konfrontiert ist, desto besser ist das Immunsystem. Weil desto gesünder ist die Darmschleimhaut, weil da sitzt das Immunsystem zu 80%, desto weniger müssen die weißen Blutzellen überhaupt aktiv werden, weil die sind einfach nur da, Gift und Säuren abzubauen, damit wir die aus dem Körper bringen können. Ja, wenn ich ein Ei esse zum Beispiel, super Beispiel wieder, der eine isst ein Ei, der andere isst eine Stange Sellerie. Wollen wir uns das mal anschauen im Blut? Das wäre mal ein sensationeller Versuch. Und in der Dunkelfeldmikroskopie schauen wir uns dann mal richtig das rote Blutkörperchen an und was da stattfindet. Wenn ihr einen Esslöffel Zucker euch reinhaut ein Ei habe ich gesagt. Infolge des Eigenusses, sage ich, sind eure Immunzellen 5 Stunden beschäftigt im Blut. Beim Sellerie 10 Minuten, wenn überhaupt. Ein Ei schaltet das Immunsystem für 5 Stunden ab. Da sind Millionen und Abermillionen von giftigen Mikroorganismen drin. Wie gesagt, das ist die Menstruation vom Huhn. Wie kann man denn bitte die Menstruation bzw. das neue Huhn essen wollen, das Küken? Es ist so absurd. Die nächste Aussage war, Fermentation ist Vorverdauung und entlastet Magen-Darm-Trakt. Jesus Christ. Das ist eine Extrembelastung aufgrund der Säuren. Fragt mal die Bauchspeicheldrüse, wenn ihr Milchsäure oben reinknallt. Welche Vorverdauung? Was ist denn da vorverdaut? Das ist vorverdaut, da ist gar nichts vorverdaut. Da ist der Zucker reduziert und es sind Essigsäure und Milchsäure und Alkohol entstanden, den wir dann essen. Super. Das ist ja super. Das ist genauso, als würde man sagen, hier so ein Absacker oder so. Ein Absacker, genau. Ist gut für die Verdauung. Auf jeden Fall. Können wir ja mal probieren. Super. Gut für die Verdauung wäre danach ein pH-Wasser, ionisiertes pH-Wasser von 9,5 zu trinken, beim Essen und nach dem Essen. Das wäre hilfreich für die Verdauung. Die Bakterien sorgen für eine gesunde Darmschleimhaut. Ja. Die Milchsäurebakterien mit einem pH-Wert von 2,8. Wollen wir die mal auf die Schleimhaut packen? Sollen wir mal ein bisschen Schleimhaut irgendwem entnehmen und da mal eine Flüssigkeit drauf tropfen mit einem pH-Wert von 2,8? Dann hat die innerhalb von Sekunden Löcher. Die Bakterien sorgen für eine gesunde Darmschleimhaut. Unser Darm ist ein in sich schlüssiges System. Und die Bakterien, nochmal, die da leben, entstehen wie überall im Körper und wie überall im Königreich flache Erde abhängig vom pH-Milieu dieser Flüssigkeit. Da hat absolut niemand etwas von außen zuzuführen. Weil ich mit meinen Entscheidungen über das, was ich esse, trinke und denke, selbst für dieses Milieu und demnach die Bakterien sorge, die in Dünn- und Dickdarm zu Hause sind. Und fermentierte Produkte verändern dieses Milieu. Es ist egal, ob Sauerkraut oder Kanne Brottrunk oder was weiß ich nicht was alles, oder Kimchi und Essiggurken und Bier und Sauerteigbrot. Die verändern dieses Milieu in seinem pH-Wert so, dass da am Ende nur eine problematische Situation draus entstehen kann. Weil die Milchsäure aus dem Sauerkraut, Joghurt, aus dem Käse, aus dem fermentierten Blumenkohl macht aus diesem Milieu ein saures. Darauf könnt ihr ein Haus bauen. Und immer dran denken, auf eine Säure müssen 20 Basen kommen, um das Ding zu neutralisieren. Aber jetzt kommt die Krux. Weil das Zuführen von fermentierten Dingen oder auch Prä- und Probiotika, wo ja auch ganz oft Milchsäurebakterien mit drin sind, so Bakterienstämme aus der Kapsel halt, die führen im ersten Moment oftmals dazu, dass sich diese Verdauungssituation bei diesem Menschen akut verbessert. Der würde sagen, ja, ist besser, da kommt was in Bewegung. Warum? Weil diese Menschen so dermaßen verstopft sind und so aus der Balance geraten sind, bezogen auf ihre Darmflora, dass diese Bakterien, die hinzugefügten, anfangen zu zersetzen und abzubauen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da alles drin liegt, auf diesem Tennisplatz, was die Menschen über Jahrzehnte da angesammelt haben. Ja, und die fangen an zu zersetzen, dann kommt ein bisschen was in Bewegung. Und der Patient würde sagen, oh ja, kommt was, geht was, ich habe wieder einen Stuhl, ich kann wieder ein bisschen besser auf Toilette. Das hat allerdings nichts mit Gesundheit zu tun, sondern ist dem Umstand geschuldet, dass bei diesen Menschen, und ich glaube, da spreche ich von 9 von 10, im Darm überhaupt nichts mehr so ist, wie es sein sollte. Die haben ständig Gase, die haben ständig einen aufgeblähten Bauch, ständig Durchfall, ständig übel riechenden, dunklen Stuhl. Und das hat damit zu tun, dass zum Beispiel Proteinstrukturen im Dünndarm von Bakterien zersetzt werden, die da gar nichts verloren haben. Und was ist das Nebenprodukt? Methan. Methan ist ein Gas. Und Methan als Gas im Darm ist nicht so angenehm und spricht für ein völlig aus der Natur geratenes pH-Milieu. Eine Handvoll Tage und Wochen ausschließlich basische Flüssigkeiten und weg ist der Blähbauch und das Methan. Hex, Bibi Blocksberg. Wenn ihr damit ein Problem habt und es gerne loswerden möchtet, könnt ihr euch jederzeit gerne melden. tobias.levels@healthresolution.de, www.healthresolution.de, Telegram-Gruppe Health Resolution Podcast. Könnt euch jederzeit gerne melden für Zusammenarbeiten jeglicher Art, was Bewegung, Ernährung, basisch machen angeht, Entsäuerung angeht, zurück zu einem natürlichen Körper angeht. Und das werden wir wieder vor Ort machen in Apulien. Ende September, Anfang Oktober in unserem nächsten, ist schon das vierte, glaube ich. Unser viertes Retreat, Purifying Retreat in Apulien. Meldet euch da gerne bei mir, wenn ihr da interessiert dran seid. Das war alles gesorgt. Ein wunderschöner 5-Sterne ähnlicher Ort. Sage ich, 5 Sterne plus mit der Bewegung und der Ernährung in Apulien, eine wunderschöne Masseria. Ihr werdet euch so dermaßen zu Hause fühlen und da nicht mehr weg wollen. Das kann ich euch versprechen. Ist eine schöne Erfahrung mit anderen Menschen und auch eine schöne Erfahrung, was in diesen 5 Tagen alles passiert. Da ist für alles gesorgt für euch. Abholung, Transfer vom Flughafen zur Masseria, von der Masseria zum Flughafen, das leibliche Wohl, alles ist dabei. Yoga 3-mal am Tag ist dabei, die Ernährung, Pool, Meer, geile Musik, nette Menschen, schönes Zimmer, wunderschönes Zimmer. Meldet euch also gerne. Und hört bitte auf zu fermentieren und fermentiertes Zeug zu essen. Tut mir den Gefallen. Tut euch den Gefallen. Es ist ein Schwindel. Es belastet uns und gefährdet unsere Gesundheit. Okay? Ladies and Gentlemen, one love and I'm out.
Let's eat till the cipher complete and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment, the building blocks that many flock and flourish with. Used to be I ain't eat these things, but them leafy green